Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Pandemie hat uns wieder fest im Griff. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, in Europa sind zurzeit mehr Personen infiziert als im Frühjahr, zu Beginn des Lockdowns. Insgesamt weltweit sind 30 Millionen Personen von der Krankheit betroffen. Knapp 1 Million ist bisher gestorben im Zusammenhang mit Covid-19. Auch in Österreich dämmert langsam, dass wir am Beginn einer möglicherweise ganz gefährlichen Situation im Herbst und im Sommer stehen. Aber was wirkt? Was sind die Erfahrungen, die wir aus den Entwicklungen im Frühjahr ziehen sollen, am österreichischen Weg, genauso wie aus den Erfahrungen, die es in anderen Ländern gegeben hat? Wie groß ist die Gefahr einer Verharmlosung des Virus? Wie groß ist die Gefahr einer übertriebenen Vorsicht oder von Panikmache? Ich freue mich sehr, dass Kurt Langbein in die Runde gekommen ist, in der Falter-Redaktion. Hallo.
Schönen Dank, hallo.
Kurt Langbein ist einer der führenden Gesundheitsjournalisten im deutschen Sprachraum, hat dieser Tage ein Buch veröffentlicht, Das Virus in uns, gemeinsam mit Elisabeth Tschachler, Das Virus in uns, Motor der Evolution, das noch einige Diskussionen auslösen wird in Österreich. Ich begrüße sehr herzlich Doktorin Daniela Schmidt. Guten Tag. Frau Schmidt ist Expertin für Infektionsepidemien in der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und sie ist Sprecherin der Ampelkommission im Gesundheitsministerium in Wien. Ich freue mich sehr, dass Niki Popper hier ist. Hallo. Niki Popper ist Simulationsforscher an der Technischen Universität Wien. Das heißt, viele der Computermodelle, die diskutiert werden von den Regierungen, auch vom Gesundheitsministerium, kommen aus seinem Haus. Und ich begrüße Gary Feutig. Guten Tag.
Grüß Gott.
Gary Feutig ist Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes und er ist der Einzige hier in der Runde, der eine Maske trägt. Ist nicht obligatorisch, muss man nicht, aber warum tun Sie es trotzdem?
Ja, weil es sinnvoll ist, weil es mittlerweile genug Evidenz gibt, dass in Innenräumen, so wie wir hier sind, wenn man mit Menschen, die nicht aus dem eigenen Haushalt ist, dass das sinnvoll ist, den anderen zu schützen, aber auch mich selbst zu schützen.
Aber es ist nicht vorgeschrieben. Es ist nicht so, dass wir
was Falsches machen. Nein, aber ich mache nicht nur Dinge, wenn sie vorgeschrieben sind, sondern dann, wenn ich sie für sinnvoll erachte. Und in dem Fall bin es nicht ich persönlich, der es für sinnvoll erachtet, das auch, sondern es ist die medizinische Wissenschaft, die es für sinnvoll erachtet und die sogar der Meinung ist, das ist wahrscheinlich einer der Schlüssel dafür, dass man diese Erkrankung unter Kontrolle behält.
Wir werden darüber sprechen. Kurt Langbein, in Ihrem Buch Das Virus in uns gibt eine sehr kritische, manche sagen eigentlich fast vernichtende Kritik an der Art und Weise, wie Österreich im Frühjahr mit dieser Pandemie umgegangen ist. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Lehre aus dieser Erfahrung, die jetzt für uns wichtig ist in diesem Herbst?
Also eine der wichtigsten Lehren, die mich auch sehr bewegt hat, ist, dass Angstmache ein ganz schlechter Ratgeber ist. Und leider passiert sie jetzt schon wieder. Der Herr Bundeskanzler stellt sich hin und spricht von einem exponentiellen Wachstum und einer zweiten Welle. Davon ist Gott sei Dank glücklicherweise keine Rede. Wir sind in einer ernsten Situation, aber man muss auch diese Ernsthaftigkeit dadurch unterstreichen, dass man sie in eine vernünftige Relation zum Gesundsein und Kranksein sonst steht. Ja, wir haben erfreulicherweise auch heuer weniger Tote durch Covid als durch Grippe. Also erfreulich ist es nicht, dass so viele an Grippe gestorben sind. Und wir haben viele andere Krankheiten, die wesentlich gefährlicher sind, sogar Lungenentzündungen sind durch Bakterien verursacht ein größeres Problem als Covid. Ich will Covid nicht kleinreden, das ist eine schwerwiegende Erkrankung. Aber ich glaube, dass zur Glaubwürdigkeit auch gehört und die Leute spüren das mittlerweile sehr deutlich und viele absurde Reaktionen sind meiner Meinung nach auch darauf zurückzuführen, dass man keine Relation mehr sieht. Ich glaube auch, dass Verbote eine ganz schlechte Maßnahme sind und wir hätten jetzt die 6 oder 7 Monate, je nachdem wie man zählt, nützen können durch vernünftige Aufklärung, durch vernünftigen Appell an die Eigenverantwortung, auch durchaus durch gezielte Konfrontation von Menschen, die das nicht einsehen mit der Situation, viel mehr Überzeugung leisten können. Stattdessen haben wir zuerst die Verbote ganz hochgefahren, meiner Meinung nach ungerechtfertigt, unsinnig, in einem Ausmaß, das mehr Schaden, fürchte ich, anrichten wird, als es genutzt hat. Dann ist man mit den Verboten wieder schrittweise auf eine schwer nachvollziehbare Art zurückgefahren.
Da im Sommer, dann, ist geheißen, wie man dann, den Eindruck gehabt hat, das ist alles vorbei.
Da war ein Geschäft, über 400 Quadratmeter war verboten, unter 400 war es erlaubt oder umgekehrt. Macht alles überhaupt keinen Sinn und ist natürlich für jeden, der die dann befolgen soll, irgendwie mehr merkwürdig. Dann war mehr oder weniger, wenn nichts mehr verboten war, logischerweise das Gefühl, es ist vorbei, ja? Was natürlich nicht stimmt. Und wir alle haben es gewusst, dass es nicht stimmt. Aber es hat nicht so viel genutzt, wie es hätte nutzen können mit einer anderen Informationspolitik. Dann kam die Ampel. Eigentlich eine sehr sinnvolle Sache. Andere Länder machen das ja auch. Eine Ampel, die versucht, irgendwie zu vermitteln, in welcher Situation steht eine Region. Das ist natürlich methodisch schwierig und so weiter. Aber diese Ampel wird politisch gesteuert und es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien. Da stehen ein paar irgendwie da, aber welche, wie wichtig sind das? Die Infektionszahlen sind es offenbar nicht, weil da hätten die Ampeln ganz anders laufen müssen über lange Zeit. Das ist leider sehr missglückt. Und was noch kritisierenswerter ist, dann höre ich schon auf, es kommt ja noch genug anderes nachher, ist, dass wir diese 6 Monate nicht genutzt haben, um das Contact Tracing und das schnelle Testen in einem Ausmaß voranzutreiben, auch mit den Ressourcen zu versehen, die das braucht, um auf raschere Anstiege oder auf größere Cluster zu reagieren, weil das ist der Schlüssel und das haben uns andere Länder schon vor 7 Monaten vorgehüpft. Und wir fangen jetzt leider erst an, Personal in den einzelnen Bundesländern dafür zu rekrutieren. Das ist an der Grenze der Fahrlässigkeit aus meiner Sicht.
Frau Doktorin, lassen wir mal die Ampeldiskussion vielleicht zur Seite, tun wir speziell darüber diskutieren, aber generell, diese Kritik, die doch relativ massiv ist, viel zu viel verboten vorher, dann übersehen, was passiert, wie ist zurzeit die Situation, was sind Ihre Lehren?
Zunächst einmal, ich würde ganz gerne auch auf Ihre Botschaften referenzieren. Ich gebe Ihnen 100%ig recht, dass Angst natürlich überhaupt nicht eine gute Maßnahme ist, eine Risikokommunikation durchzuführen. Ich gebe Ihnen 100%ig recht, dass Kommunikation der Maßnahmen jetzt scheinbar diametral mit den Ergebnissen der Risikoeinschätzung, die über die Ampel passieren sollte, läuft. Wir sind dabei, es zu verbessern, wenn irgendwie möglich. Ich bin Fachärztin für klinische Mikrobiologie, Hygiene, habilitiert in dem Fach und habe Infektionsepidemiologie vertieft und bin verantwortlich seit Beginn an eigentlich für die epidemiologische Surveillance, Überwachung von SARS-CoV-2. Und da muss ich Ihnen schon widersprechen, vehement. In der Kritik, dass das Contact Tracing nicht von Anfang an gelaufen beziehungsweise wir diesen Sommer nicht genützt hätten, es zu optimieren. Der Prozess des Contact Tracing ist etabliert in der öffentlichen Gesundheit.
Das heißt, Contact Tracing heißt, dass man weiß, wer ist infiziert und dann ein System hat, das alle irgendwie erreicht, die mit der infizierten Person in Kontakt waren.
Okay, danke für die Frage, um es klarzustellen, weil es wird auch ein bisschen dann missverständlich interpretiert oder kommuniziert. Das Um und Auf ist eigentlich Case and Contact Tracing. Das heißt, der Fall ist der infizierte Fall, der, wenn ich ihn identifiziere, in der Regel wen erkrankt, weil ich nicht aktiv suche, sondern passiv, er erkrankt, er kommuniziert mit 1450 oder aber auch mit dem anderen, natürlich gesundheitsversorgenden System, wird so rasch als möglich identifiziert, weil diagnostiziert sollte. Ja? Also er wird so rasch als möglich diagnostiziert. Innerhalb von 24 Stunden ist...
Aber Sie sind ja an der Realität jetzt um 5-6 Tage vorbei.
Na ja, aber das muss man auch wieder ganz regional unterschiedlich sehen. Da gibt es ganz riesengroße Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
Das macht ja nicht dort besser, wo es schlecht ist.
Nein, ich will Ihnen jetzt nur ganz kurz den Status sagen. Ja, dass es viele Punkte der Optimierung und das auch wichtig auch in der Kommunikation, dass nicht überall in ganz Österreich es so läuft, aber natürlich ist das Ansinnen des Infektionsepidemiologen und des Mediziners, der ich bin, dass ein Kranker innerhalb von 24 Stunden seine Diagnose erhält. Okay?
Passiert nur nicht.
Ja, ich glaube, ich kann Ihnen nur sagen, was wir sehen. Die Daten kommen ja bei uns rein und es gibt Bundesländer, da passiert es in der Regel schon. Ja, das heißt, dass sehr rasch als möglich die Einschätzung passiert, die Einschätzung über 1450. Es handelt sich hier um eine Person, die von der Klinik her, die von ihren Symptomen am ehesten auch Covid ja haben könnte. Im besten Fall wird über das Rote Kreuz die Probengewinnung durchgeführt innerhalb von 24 Stunden. Innerhalb von weiteren 24 Stunden läuft die Testung. Und in 48 Stunden habe ich als Infektionsepidemiologe das Ergebnis, dass da ein Fall vorliegt. Zweitens, das ist die zweite Ebene, die zuständige Behörde wird davon informiert und jetzt beginnt die Kontaktaufnahme mit dem Fall, wenn möglich, im besten Fall Heimpflege, ist isoliert zu Hause, dann wird die Kontaktperson oder die Kontaktpersonen, die relevant sind, das ist die gesamte Kohorte, mit dem der erkrankte Kontakt... Nein, ich sage jetzt, es ist so, der Fall wird kontaktiert, die Kontaktpersonen werden durch das Interview mit ihm identifiziert. Ob es hier eine zeitliche Verzögerung gibt, ja, mag sein. Das heißt, die Regel ist ja, innerhalb von den folgenden 24 Stunden wird die Kontaktperson identifiziert, kommt in die Quarantäne. Okay, und in der Quarantäne ist diese Person, die möglicherweise auch schon wieder infiziert und ansteckend sein könnte, nur zum Abschluss, contained, kontrolliert. So, das ist das optimale Regime.
Das ist die Theorie.
Und dann, ja, aber man muss von der Theorie ausgehen und sagen, wo läuft's gut, wo läuft's nicht so gut, wo läuft's vielleicht schon an der Grenze des Optimums und wo muss ich noch ganz viel verbessern.
Heute hat der Falter-Chefredakteur Florian Klenk im Mail des Falter einen Fall bekannt gemacht, dass jemand in Wien die Anweisung bekommen hat, man soll in Quarantäne gehen und das war zu einem Zeitpunkt, wo die Quarantänezeit, die vorgeschrieben war, schon 3 Tage vorbei war. Also man wird am 23. September aufgefordert, am 10. September in Quarantäne zu gehen und das 10 Tage in Quarantäne.
Dutzende solche Fälle gibt
es. Und das ist nicht, also da ist ein bisschen die Sorge, dass offensichtlich es nicht so funktioniert, wie es funktioniert.
Die Sorge ist voll und ganz berechtigt und sie wird natürlich, dass wenn etwas schon in Zeiten der Ruhe, das war ja Mai oder April, Mai, Juni, mit Fallzahlen pro Tag von nicht mehr als 10 bis 50, da ist es natürlich gegangen, weil die Ressourcen nicht so massiv überlastet werden. Und jetzt wird es apparent, weil die Ressourcen so massiv überlastet sind.
Aber da könnte man dazu sagen, das haben wir ja versucht, eben frühzeitig zu sagen, dass wir mehr Ressourcen brauchen.
Aber wer sind die wir?
Naja, die Forschung, und das ist jetzt nicht nur irgendwelche Leute, die Modelle machen, sondern auch die Virologie.
Aber wir sind ja die Forscher. Wir haben ja das sowieso von Anfang an schon so kommuniziert.
Also ja, ja.
Das eine ist die Behörde.
Ich glaube,
und wir sind die Infektionsepidemiologen.
Ja, genau. Ja? Und ich glaube auch, dass wir uns da einig sind. Und ich glaube ja, es geht ja darum, was haben wir sozusagen gelernt aus dem Ganzen. Und wenn ich jetzt meine beiden Vorredner nehme, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir uns im Moment gegenseitig immer alle erzählen, was wir eh alle jetzt schon wissen, was aber nicht passiert. Und da habe ich den Eindruck, dass das extrem frustrierend ist. Also für mich ist es frustrierend und ich habe auch den Eindruck, dass das für die Menschen frustrierend ist. Meine Tochter ist gestern zu mir gekommen und hat gesagt, ich kenne mich nicht mehr aus, was soll ich machen? Da erzählen eh alle, dass das eben passieren muss und das verfolge ich jetzt auch. Ich glaube, es geht ja darum, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir erstens nicht sehr gut vorbereitet waren, was jetzt Datensituationen und Datenwissen in Österreich betrifft und auch mit der Situation, wie wir umgehen. Da möchte ich jetzt zum Beispiel explizit sagen, die AGES, was ihr jetzt macht, also mit den Cluster-Analysen und dem Contact Tracing, ist irrsinnig wichtig und irrsinnig hilfreich. Und da kann man einige Beispiele nennen, wo es jetzt mittlerweile auch sehr gut funktioniert. Das haben wir gelernt. Dass aber eben auch die Forschung, die Community seit 20 Jahren sagt, wir müssen das verbessern und wir müssen da klarere Strukturen haben, klarere Informationen haben, damit wir im Fall der Fälle eben agieren können, ist halt nur sehr bedingt passiert.
Aber Herr Dr. Popp, da muss ich Ihnen ganz widersprechen. Es gibt seit, nein, das möchte ich jetzt den Punkt machen, seit 2009, dass die Überwachung meldepflichtiger Erkrankungen gibt es seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir haben seit 2009 und ich bin seit 2004 dabei, ein nationales, und das wissen Sie gar nicht, Sie sind ja nicht Infektionsepidemiologe, seit 2009 haben wir ein nationales elektronisches Meldesystem für alle 100 meldepflichtigen Erkrankungen.
Das mag schon sein, Frau Kollegin, aber, und da werden Ihnen, glaube ich, viele Kolleginnen von vielen Universitäten widersprechen. Sie werden ja nicht sagen, dass wir die Datenlage im Gesundheitssystem optimal im Griff haben.
Nein, Sie müssen Daten. Nein, Sie müssen schon sagen, um welche Daten geht es.
Es geht um viele verschiedene Daten.
Das ist ein bisschen eine Diskussion unter Experten, welche Daten wo sind.
Ja, ich wollte auch gar nicht so ins Detail gehen. Ich verstehe auch gar nicht, wieso da jetzt sozusagen das so scharf rüberkommt. Ich glaube, es muss ja möglich sein.
Aber Sie sagen, wir haben am Anfang der Epidemie die Datenlage in Österreich.
Kommen wir ein bisschen zurück, wenn es geht zur Frage, was wir lernen aus der Art, wie, was im Frühjahr passiert ist und was wir nicht gelernt haben. Und da ist der Praktiker. Aber ich frage jetzt einmal den Rote Kreuz Experten. Ist der Vorwurf sozusagen, wir haben im Sommer sehr viel verschlafen? Und die Erfahrungen, die früher gemacht wurden, was Kurt Langbein sagt, nicht wirklich mit einbezogen in unser Handeln. Den Eindruck haben viele. Haben Sie den auch?
Ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen. Wir verschlafen als Gesellschaft permanent diese Gelegenheiten, uns vorzubereiten besser auf Situationen, die nicht alltäglich sind. Das kann ich Ihnen aus tiefster Überzeugung als Katastrophenschützer so sagen. Die Vorhaltung, die Vorbereitung auf welche Szenarien auch immer, von denen wir wissen, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie kommen und dass sie womöglich desaströse Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, das schieben wir vor uns her, wie halt unangenehme Aufgaben wir Menschen gerne vor uns her schieben.
Und haben wir diesen Sommer auch gedacht.
Und diesen Sommer haben wir, zumindest aus meiner Perspektive, zu wenig in Vorhaltung investiert, sodass wir... Warum? Weil natürlich im Sommer wären alle diese Menschen, die wir da vorgehalten hätten, oder ganz allgemein alle die Ressourcen, die wir vorhalten, ungenutzt herumgesessen. Und man hätte natürlich den Vorwurf aufgesetzt, das ist nicht effizient.
Jetzt, das ist ja die Kritik auch des Kurt Langbein. Der sagt viele Verbote und dann plötzlich ist alles vergessen worden. Kurt Langbein, jetzt in dem Buch hier werden als positives Beispiel Staaten in Ostasien genannt, also Südkorea, Taiwan, andere. Was haben die dort anders gemacht als Europa und was sollte man jetzt noch lernen aus den Erfahrungen, die dort gemacht wurden?
Also Taiwan und vor allem Südkorea, dort hatte ich auch die Gelegenheit mit Kollegen, die dort für uns recherchiert haben, auch zusammenzuarbeiten, haben ja schon aus den vorangegangenen Pandemien oder Epidemien SARS-1 und MERS, die hauptsächlich in Ostasien verbreitet waren, gelernt und haben ein sehr intensiv ausgeklügeltes System genau des raschen Identifizierens der Infizierten und des Contact Tracings, das heißt der Identifikation aller Kontaktpersonen, die möglicherweise auch infiziert sind, zu machen. Die haben eine Riesenmenge Personal dafür gehabt und haben die immer noch, die halten diese Mitarbeiter im Gesundheitswesen vor. Die sind von Beginn an in 3-Schicht-Betrieb gegangen, 24 Stunden, übers Wochenende natürlich, weil das Tempo das Entscheidende ist. Und in Südkorea ist es zum Beispiel gelungen, die haben einmal durch eine kirchliche Sekte mit einer Riesenveranstaltung so einen richtigen kleinen Megacluster gekriegt, also so einen Flash, wo alle, auch unsere Medien, gesagt haben, jetzt geht's dort auch los oder so. Innerhalb von 3 Wochen war das wieder eingedämmt.
Die Kontrolle über die Handys, weil die Handydaten.
Und ja, und die Methode, wie sie gearbeitet haben, ist auch bemerkenswert. Und ich glaube, wir sollten uns ernsthaft dieser Debatte auch stellen, auch wenn sie in unsere Denkwelt gar nicht wirklich hineinpasst, weil das Maßnahmen sind, die auch möglicherweise gelindert sind als Dutzende weitere Verbote oder gar die Einschränkung der Gewerbefreiheit wieder, was ja jetzt auch durch die Sperrstunden und so weiter, die überhaupt keinen Sinn machen, wieder passiert. Die haben alle technischen Möglichkeiten genutzt für dieses Contact Tracing. Zum einen natürlich die Interviews, zum anderen mit gerichtlichen Antrag an die Telekom-Unternehmen die Handydaten. Das heißt, die haben diese Verdachtsfälle auch mit Handydaten identifizieren können, sie mit SMS angeschrieben und sind mit ihnen in Dialog getreten. Das halte ich für ein diskutables Vorgehen, wenn es wirklich eine ernste Erkrankung ist.
Und kein Lockdown, keine Schulschließung?
Überhaupt kein Lockdown. Die Schulen haben 2 Wochen länger Ferien gehabt, aber dann auch nicht mehr. Sie sind ausgekommen mit einer wesentlich geringeren wirtschaftlichen Schädigung. Die fängt ja bei uns in der Dimension erst richtig an. Und diese Kollateralschäden belasten ja auch die Gesundheit von Hunderttausenden, und zwar ordentlich. Die sind völlig davon gekommen, haben natürlich Handelseinschränkungen auch erlebt.
Aber da muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren. Also da kommt jetzt von der Seite, okay, wir haben das jetzt, wir hätten das alles ganz anders machen können. Und eigentlich viel schlauer. Ich war da ja involviert. Ich finde das ein bisschen schwierig. Da wird sozusagen sehr viel postuliert und dann irgendwie nicht hinterfragt. Also, ich bin nicht Ihrer Ansicht, und das kann man jetzt kritisieren, ich bin seit Beginn, wir beschäftigen uns mit dem Thema seit Jänner und mit dem Thema prinzipiell der Epidemieausbreitung seit knapp 15 Jahren. Mhm. Und es war eine extrem unsichere Situation im März, und ich glaube auch nicht, dass unsere Modelle da sehr viel Auswirkung hatten, sondern das war eine politische Ausnahmesituation. Das ist einmal der eine Aspekt. Wo ich mir jetzt schwer tue, ist, dass Sie, und da folge ich Ihnen durchaus bei dem Teil, dass Sie sagen, naja, wir könnten da fokussierter arbeiten, da sind wir durchaus dieser Ansicht. Wir müssen sehr stark im Auge haben, was sind Kollateralschäden in der Gesellschaft. Das war, was Sie in Ihrer ersten Sache besprochen haben. Mhm. Nur jetzt muss ich dann schon widersprechen, wenn Sie jetzt sagen, es gibt da in Asien nette Methoden, wie man Handy-Kontakte abruft, ja, und sozusagen rausholt, da möchte ich nicht hinkommen. Das ist sozusagen der andere Pflock und die andere Seite.
Ich habe das zur Diskussion gestellt.
Ich wollte das nur ein bisschen für mich klarstellen, sozusagen. Also das eine ist, ja, die Kollateralschäden, das Gesundheitssystem als Ganzes sich anzuschauen. Wir schauen uns mit mir HS die ökonomischen Folgen an, mit Public Health-Leuten, was sind Kollateralschäden im Gesundheitssystem. Aber das andere ist sozusagen die persönliche Freiheit, und das erleben wir jetzt in der politischen Diskussion. Das findet ja jetzt auch
statt. Das wäre der Preis für die ausgebliebenen Lockdowns, ist Datenschutz
Ich wollte aber noch etwas ergänzen. Nämlich, das war ja nicht nur diese Schlussfolgerungen, haben ja andere Länder mit schmerzvoller Erfahrung, viel schmerzvollerer als wir. Wir sind ja Gott sei Dank ziemlich glücklich davon gekommen in dieser Epidemie. Zum Beispiel in New York. Ja. New York hat überhaupt keine...
Also, entschuldigen Sie, jetzt widersprechen Sie sich für mich. Zuerst haben Sie gesagt, es ist so schrecklich, weil die Kollateralschäden sind so groß. Und jetzt sagen Sie,
Sie mir zuhören würden, was ich sagen will, dann könnten Sie immer noch sagen, ich widerspreche mir oder auch nicht. Die haben dann berechnet, wie viele Menschen brauchen wir weil die hatten eine marginale Gesundheitsstruktur dort, im Gegensatz zu uns, wir haben ja wenigstens eine Gesundheitsbürokratie auch, die eine Bedeutung hat, die wir jetzt kennenlernen durften, ja, haben da eine Studie in Auftrag gegeben und sind auf 30 Personen pro 100.000 Einwohner, um bei einer ansteigenden Fallzahl diese wichtige Arbeit des Contact Tracings zu machen. 30 pro 100.000 Einwohner. Die deutschen Gesundheitspolitiker haben daraus die Schlussfolgerung gezogen, wir müssen anstellen über den Sommer. Die haben 5.900 neue Contact Tracer angestellt, ja. Wir haben auch darüber geredet, gelegentlich habe ich gehört, also der Herr Minister soll sich da bemüht haben, aber es ist nichts geschehen. Und wir haben in den in den meisten Bezirken nicht einmal ein Drittel davon oder sogar noch weniger jetzt, wie in Wien.
Die Erfahrungen, sozusagen, die in Südkorea gemacht wurden und in anderen Ländern gemacht wurden, die ja durchaus unterschiedlich sind. Es gibt ja die große Erfahrung China, wo man riesig große Lockdowns gehabt hat, und China ist natürlich viel, viel besser durchgekommen als zum Beispiel Europa oder Amerika. Aber trotzdem, das Beispiel Südkorea, das Beispiel Taiwan ist frappierend. Wie sehr können diese Erfahrungen jetzt für uns in diesem Herbst eine Rolle spielen, Frau Doktorin Schmidt?
Die Erfahrung, die wir auch zum Beispiel mit Singapur, ganz ein exzellent agierendes Land, auch im Contact Tracing gemacht haben, oder Taiwan oder Südkorea, da gebe ich allen recht, das Um und Auf ist ja immer dieses Case Contact Tracing. Die Frage ist nur, mit welchen Instrumentarien macht man es? Am Beginn des dritten Jahrtausends, machen wir es analog oder digital? Es gibt in Österreich, das muss ich wohl sagen, natürlich noch ganz viele Möglichkeiten, diesen Prozess viel mehr zu digitalisieren. Mhm. Viel mehr. Aber da rede ich jetzt von der Bezirksverwaltung in Güssing, über Mattersburg, über entfernte Regionen, wo man eben so weit hinkommen hätte können, müssen, vielleicht während des Sommers da so weit als möglich zu digitalisieren, dass ich diesen, das, was ich schon für jetzt, ich möchte mich jetzt entschuldigen, wenn ich so scharf am Anfang rübergekommen ist.
In der falschen Redaktion wird heftig diskutiert.
Aber ich möchte sagen, weil da, ja, es gibt viele Daten, unterschiedlich. Ich spreche jetzt nur von den infektionsepidemiologischen Daten. Das sind eben die Meldedaten, die wir hier eigentlich, muss man sagen, seit Beginn der 20er Jahre haben wir so ein Überwachungssystem. Ja, da ist Österreich mit Deutschland ein Vorbild und der Schweiz. Das wurde ausgebaut. Und jetzt haben wir seit 2009 ein elektronisches, ein webbasiertes System. Und das ist schon ein Porsche, sage ich Ihnen, ein Ferrari.
Das ist international hervorragend.
Das ist international, danke, in der Zeit. Das bedeutet,
wird uns das helfen, diesen Herbst, den Winter?
Ja, nein, es hilft uns immer, ja, hat uns von Anfang an.
Wir brauchen Leute, die das eingeben, die
Informationen. Nein. Entschuldige, noch einen. Dieses System ist so gut, ja, dass alle Laboratorien, ja, Herr Feutig wird mir recht geben, alle Laboratorien dieses Landes, die Covid diagnostizieren, sind automatisiert verschaltet. Also das ist eine unglaubliche Technik, die mithalten kann mit Singapur, wo ein Ergebnis automatisch innerhalb von 24 Stunden. Das ist eine tolle Errungenschaft. Da gibt es aber noch viel mehr, was noch den Prozess beschleunigen kann.
Ich möchte nur sagen, wir müssen bald uns verabschieden von den Zuhörerinnen und Zuseherinnen auf B24. Und ich möchte noch eine Frage ganz kurz stellen. Nachher können wir weiter diskutieren. Es gibt dramatische Vorhersagen, wie jetzt das im Herbst ausschauen wird, wie es im Winter ausschauen wird. Wir sehen, was in Madrid sich abspielt, was sich in Frankreich abspielt. Sie haben gewarnt vor einer ganz schlimmen Zeit, die jetzt kommt. Wie dramatisch ist aus Ihrer Sicht die Situation jetzt, Herr Feutig?
Zunächst einmal muss man sagen, ich bin sehr optimistisch, dass wir als Gesellschaft gut durch diesen Herbst und Winter kommen. Warum? Wir haben ein gut verwaltetes Land, wir haben Medien, die aufklären, wir haben eine Bevölkerung, die sich daran hält und die grundvernünftig ist. Und wenn wir es schaffen jetzt, dass wir ganz im Sinne der Kosten-Nutzen-Abwägung mit einfachen Maßnahmen, und da rede ich von Alltagshygiene, es schaffen, diesem Virus weniger Chance zu geben, und wenn wir es schaffen, bei all dem, was jetzt diskutiert wurde, dem Virus einen Schritt voraus zu sein und quasi die Prozesse noch einmal zu streamlinen, dann werden wir ganz in Ihrem Sinne, glaube ich, sozusagen die Gefährlichkeit dieser Erkrankung, der wir meinen Zahn ziehen können. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das gut hinkriegen werden. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir sehr viel gelernt haben, jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch als Gesellschaft im Umgang damit. Und wenn wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, und von dem gehe ich aus, dann werden wir das gut hinkriegen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade in einer Situation, die sehr, sehr volatil ist und wo auch der Zufall leider bei dieser Erkrankung noch eine große Rolle spielt. Und es natürlich jetzt passieren wird, und das darf uns nicht entmutigen, dass wir noch weiterhin steigende Zahlen bei den Menschen sehen werden, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Und das darf uns nicht dazu führen, dass wir sagen, es ist eigentlich alles für die Katz, sondern das soll uns dazu führen, anzuspornen. Und das, was der Politik gut gelungen ist, glaube ich, in der Kommunikation ist, ich habe dieses Bild vom Marathon gut im Kopf, und wir sind einfach bei Kilometer 15, die Wadeln tun weh, das Laktat schießt ein und manche von uns denken ans
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Und ich möchte jetzt den Niki Popper fragen. Was wir sehen, also diese Entwicklungen Frankreich, Madrid und eigentlich die Annahme, man ist in einer Situation wie in der Zeit des Lockdowns. Sind das... Jetzt, Sie haben die Computer, Sie haben die Daten, Sie haben die Computermodelle. Ist das eine Situation, die mit Zeitverschiebung in ein paar Wochen nach Österreich kommen wird?
Also weder Madrid? Das stimmt, was Sie vorher gesagt haben, noch das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir sind in einer völlig anderen Situation als im Frühling. Punkt eins, weil wir extrem viel gelernt haben.
Wir haben da extrem gebe ich Ihnen viel 200% gelernt.
Ausnahmsweise?
Nein, ich bin ja nicht kontra. Da freue ich mich.
Nein. Ich muss Ihnen aber nochmal nicht recht geben, also nicht zu früh.
Gut, also es kommt nicht.
Also außerdem haben Sie gerade so laut da gesagt, die Prognosen sind dramatisch. Also wir machen keine dramatischen Prognosen. Wir haben schon keine dramatischen Prognosen im Frühling gemacht, weil wir schon am 14.03. gesagt haben, dass diese Maßnahmen, die gesetzt wurden, wirken werden. Wir haben für 20. März eine Halbierung der Verdopplungsgeschwindigkeit vorhergesagt und so kam es auch. Wir haben extrem viel gelernt. Das ist jetzt der operative Begriff, den die Menschen hier machen, ist viel wichtiger. Wir können ja als Modellierer nur Folgendes beitragen. Wir kriegen sehr viele Daten, unterschiedliche Datenquellen. Und wir haben die Kompetenz, die zusammenzuführen und zu überlegen, was wird jetzt in naher Zeit passieren und zwar unter welchen Annahmen. Und das können wir mittlerweile sehr gut. Die Unsicherheit, die wir mittlerweile haben, ist, was machen wir? Also um ein Beispiel zu nennen, um wie viel wird sich die Maßnahmen, das Maßnahmenbündel, das ab dieser Woche gilt, auf die Kontaktreduktion auswirken und wie hoch sind die Hygienemaßnahmen? Das sind die Unsicherheiten und mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und diese Prognosen, die wir jetzt stellen, und da gebe ich dem Gary Feutig recht, die sind also unsere zumindest nicht, ich kann mich nicht verbürgen, aber die sind nicht dramatisch, sondern die sind so, dass wir sagen, wenn wir diese beiden Faktoren, nämlich einerseits das muss sein, nach wie vor eine Reduktion in den Kontakten und eine Zunahme in der Hygiene, das sehen wir auch bei vielen anderen Infekten, aber wenn wir das nicht schaffen, ein bisschen zu reduzieren und wenn wir es nicht schaffen, dass die Kontaktnachverfolgung, das Testen, Tracen und Isolieren weiterhin stabil funktioniert. Es hat ja im Sommer funktioniert, aber auf niedrigem Niveau. Und das Problem, was wir im Modell sehen, ist, wenn wir auf die Ressourcendeckel stoßen, dann kracht's, ja, und dann bricht dieser Wert zusammen. Und dann haben wir ein Problem, aber auch nur in der Ausbreitung und noch lange nicht im Gesundheitssystem, weil dort sind wir gut aufgestellt.
Ich möchte nur mein Wortwahl dramatisch so. Verteidigen. Ja, ja. Madrid gibt es Teil-Lockdowns. Ja, Frankreich gibt es Situationen, die absolut ähnlich sind wie im Frühjahr.
Aber schon, sie sind nicht vergleichbar.
Das okay, warum nicht?
Vergleichbar. Es wird ganz anders getestet. Es wird in der Fläche getestet, in der Breite getestet, nicht nur bei Verdachtsfällen. Das ist ja unter Medizinern mittlerweile auch ziemlich umstritten, weil sie sagen, da gibt es dann zu viele falsch-positive Befunde. Da gibt es eine Diskussion in der Fachwelt. Sie schütteln den Kopf, aber die gibt es trotzdem. Die können Sie nicht wegschütteln. Das zeigt sich auch, dass die Medizin gelernt hat, ganz anders auch mit der Erkrankung umzugehen. Das heißt, es gibt viel weniger schwere Fälle. Und sie sind durch das Testen auch alle durchschnittlich viel jünger und es gibt viel weniger schwere Fälle und es werden nicht mehr so viele Menschen auch an falschen Behandlungen noch weitere Probleme bekommen. Das war am Beginn
in dieser Unsicherheit leider Gottes der Fall, ein guter Teil der Sterblichkeit, die uns alle so erschreckt hat in Frankreich, in Spanien, in Italien, waren ja auch medizinische Fehlbehandlungen. Die Leute sind dort an der Beatmung gestorben, von der alle geredet haben, wir brauchen noch mehr solche Maschinen. Das hat sich relativ schnell herausgestellt. Das wird jetzt anders gemacht. Das heißt, die Schwere der Krankheit ist Gott sei Dank anders und die Todesrate auch. Und die ist ja insgesamt jetzt ein Zehntel ungefähr von dem, was damals angenommen worden ist. Also ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist. Und um Ihr Bild noch aufzugreifen, ich glaube, wir sollten uns sogar von dem Bild des Marathonlaufs verabschieden und sagen, lasst uns gesetzten Schrittes aber entschlossen gehen. Weil wir werden mit diesem Virus leben müssen, wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen, selbst wenn es dann irgendwann hoffentlich eine Impfung gibt oder auch noch Medikamente. Und wir werden möglicherweise mit nächsten Viren leben müssen, weil wir ja insgesamt mit der Natur so umgehen, dass die Pandemien immer nur eine Frage der Zeit sind. Es wurde ja uns ja lange vorhergesagt, dass es diese Pandemien geben wird. Wir haben uns mangelhaft darauf vorbereitet, können wir, glaube ich, alle miteinander sagen. Und wenn wir diesen gesetzten Schritt mit der Entschlossenheit im Infektionsfall verbinden, so wie wir es jetzt diskutiert haben, würde ich sagen, brauchen wir uns wirklich keine elementaren Sorgen machen, dann sollten wir uns den viel größeren Gesundheitsrisiken auch wieder mal zuwenden.
Ist die Wirkung sozusagen jetzt von Covid-19 aufgrund von all den Faktoren, die hier angeführt wurden, weniger schlimm als vor einem halben Jahr, Frau Doktorin?
Die Wirkung worauf?
Nur auf die Gesellschaft, auf die Menschen, auf unsere Gesundheit.
Die Frage ist, ob auf die Erkrankungen und auf die Todesfälle.
Auf die Todesfälle, auf die Erkrankungen. Ist sozusagen,
der Impact,
banal
ja,
gesagt, ist die Krankheit weniger gefährlich geworden, weil wir besser damit umgehen können. Das
sicherlich,
ist eigentlich der Punkt, den
das
Kurt Landwein
anspricht. Das ist sicherlich so, ja, keine Frage, weil ja auch, obwohl wir noch nicht die kurative, also tatsächlich heilende, virus-eliminierende Therapeutikum haben, geschweige noch vom Impfstoff auch entfernt sind, ist aber alleine schon die intensivmedizinische oder präintensivmedizinische symptomatische Behandlungsstrategie so exzellent entwickelt, dass also alleine, und der Prognosefaktor ist einfach der, dass ich früh genug halt therapeutisch einsteige, dann habe ich einen deutlich positiven Effekt auf den Ausgang der Erkrankung, gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht, dass sich das ja massiv verbessert hat, auch Ihnen. Deswegen eher so rasch als möglich den Infizierten halt identifizieren. Das sage ich ja immer, wenn wer krank ist, dann gehört er innerhalb von 24 Stunden abgeklärt. Und da wird sich im Zuge, das möchte ich auch noch sagen, in Kürze ganz viel verbessern. Nämlich, das ist auch ja ganz anders als im Beginn der Epidemie. Da haben wir auch das gesundheitsversorgende System ist runtergefahren, so viel als möglich. Der niedergelassene Bereich war ebenfalls shut down, war nicht, und man hat eben versucht, dass man so weit als möglich die Kapazität für diese schwer kranken Covid-Patienten und mehr werdenden möglicherweise halt hier frei hält. Jetzt geht's, Entschuldige, niedergelassener Bereich muss genützt werden, auch in der Diagnose.
Eine Frage. Wir haben jetzt Ende September, also die normale Influenza hat noch nicht wirklich angefangen. November, Dezember, Jänner. Wie ausgeschlossen ist es, dass wir dann wieder Lockdown-Situationen haben, wie wir sie jetzt zum Teil in Madrid haben,
okay,
wir einer Millionenstadt.
Okay, ich bin auch Leiterin der Referenzzentrale für Influenza-Epidemiologie. Wir machen die gesamte Surveillance, wir schätzen die Influenza-assoziierte Mortalität als solches. Okay, und eines ist mit Sicherheit, und das ist auch schon in der letzten Saison schon dargestellt worden, dass alleine dieser Mund-Nasen-Schutz, also die Barriere vor allen möglichen respiratorischen Viren, sogar vor den bakteriellen, Gott sei Dank, weil die Maske sagt, dich lasse ich rein, den anderen lasse ich draußen, dass die natürlich auch einen Impact hat auf die Influenza, auf jede banalen anderen Coronaviren, die normalen Schnupfenviren,
also
bis hin zu bakteriellen
Pneumonien. Also Sie schließen das de facto aus, dass wir wieder eine Lockdown sind?
Epidemiologisch
unwahrscheinlich. Aus.
Okay. Ich sage, wir sind sicherlich besser vorbereitet als solches. Wir wissen, dass dieses Bewusstsein der Hygiene im Allgemeinen ist schon weit
durchdrungen
in die Bevölkerung. Und wir müssen natürlich alles daran setzen, dass hier verstärkt durch Covid schwer verlaufende oder aber auch Influenza, dass hier weitmöglich nicht die Intensivversorgungskapazität an den Rand
Niki Popper, geht man aber nicht schon in Wirklichkeit in diese Richtung? Ich wiederhole es mich, also Spanien, Frankreich, Tschechien auch, weil man das Gefühl hat, die berühmte Eigenverantwortung, die der Gesundheitsminister wieder anspricht, funktioniert nicht, sondern da braucht es einfach, ist eine solche exponentiellen Anwachsen, dass der Staat reinfahren muss.
Also
ist das sozusagen in Ihrer Vorstellung für die nächsten Monate ausgeschlossen?
Ich glaube, ich kann es anders beantworten. Ich schließe mich der Kollegin Schmidt an, ich beantworte es ein bisschen anders.
Wir werden noch
es hängt davon ab, was wir tun. Es ist denn, was wir in den Modellen relativ gut sehen können, und das habe ich versucht, vorhin auch ein bisschen aufzudröseln, ist, wenn wir, also wir stecken zum Beispiel aggregierte Mobilitätsdaten in die Modelle rein, und wenn wir da sehen, wenn wir es wieder schaffen, auf 20-30% Kontaktreduktion zu kommen, ja, dann wird die Kurve runtergehen. Wenn wir 5% Kontaktreduktion haben, ja, dann wird es nicht runtergehen. Das heißt, wir müssen aufhören, die Welt so zu sehen. Warum ich da so beharrlich sein muss, da geht es, glaube ich, um einen ganz zentralen Aspekt. Wenn wir in Zukunft Entscheidungen treffen und die Frage wird ja berechtigt von Ihnen gestellt, wie wird's sein? Ja? Wenn ich dann sage, na, ich glaube so, ja, dann wäre das total fahrlässig, weil es hängt davon ab, was wir als Bevölkerung tun, und es hängt davon ab, was die Entscheidungsträger tun. Und das können wir dann aber einspeisen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt sehen, es gibt Contact-Tracing-Zeiten, wo wir die Kontaktnetzwerke in 2 Tagen rausholen, mit einer gewissen Kontaktreduktion, dann sehen wir im Modell relativ stabil, dann wird es gehen.
Wir kennen unser Land, wir kennen unsere Bürger, wir kennen unsere Bürokratie, und das kann man doch ein bisschen auch den Überlegungen, zu den Überlegungen hinzufügen. Und
ja, das wird ja gemacht, das machen das, ja die
das,
Modelle.
Das machen wir ja. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, und da wollte ich Ihnen, damit es nicht zu schön wird, einmal noch widersprechen, weil ich glaube, die Menschen wollen ja wissen, was müssen wir denn tun oder was müssen wir uns erwarten. Und es wurde ja sehr schon ausgeführt, dass EMS, also dieses Meldesystem, wo die Daten eingemeldet werden, das ist eine schöne Sache und das funktioniert auch sehr gut. Aber die Menschen, glaube ich, müssen, oder ich, das wäre meine Frage, oder auch der Wunsch an die Politik, die Digitalisierung, es sind 4 Teile, die wir für dieses Tracen brauchen. Nämlich wir brauchen die Meldung, wir brauchen also von der Abstrichnahme die Beprobung, dann die Kontaktpersonenverfolgung und dann den Bescheid. Das sind 4 verschiedene Bereiche und ich weiß nicht, ob wir das ähnlich sehen. Und die sind noch nicht ineinander verschränkt. Und dort ist im Moment das Problem und da ist diese Volldigitalisierung nicht der Fall. Das gibt es aber nirgendwo auf der Welt, muss man auch fairerweise sagen.
Ganz kurz, Herr Feuchtig.
Ganz kurz kann ich nicht, weil jetzt habe ich schon so lange zugehört, jetzt habe ich so viele Punkte. Also zunächst einmal muss ich sagen, die Frage des Lockdowns ist ein politisches und kein Naturgesetz. Daher kann man das hängt von den Politikerinnen ab, letztlich, ob das wieder kommt. Ob es notwendig wird, ist.
Aber es ist nicht auszuschließen, eigentlich.
Auszuschließen, ich glaube, niemand hier kann das ausschließen. Zweitens, aber sozusagen auch nochmal auf diese Kritik einzugehen, der erste Lockdown im März, April, aus meiner Sicht war der notwendig, der hat uns Zeit gekauft, weil hätten wir mit den damaligen Behandlungsmethoden viel, viel mehr intensivpflichtige Patientinnen, hätten wir viel, viel mehr Tote, als wenn die jetzt intensivpflichtig wären. Drittens, und das ist für mich ein wesentlicher Punkt noch, wir können jetzt, und der Lockdown war etwas von oben, von der Autorität Verordnetes, wir können mit Selbstbewusstsein in der Zivilgesellschaft, als Bürgerinnen, als Menschen in diesem Land sagen, also wir wollen einen zweiten Lockdown jedenfalls verhindern gemeinsam, indem wir uns vernünftig verhalten. Das heißt, indem wir etwa Kontakte, die nicht notwendig sind, reduzieren, Dinge, die mir nicht so wichtig sind, mache ich halt nicht. Wir können Alltagshygienemaßnahmen anwenden, wir können beitragen dazu, wir können auch subsidiär zu den Behörden arbeiten. Ja, es verbietet mir niemand, wenn ich einen Befund bekomme, dass ich Corona-positiv bin, dass ich meine Kontakte informiere der letzten 48 Stunden und nicht warte auf irgendeinen Bescheid. Ich kann selber, wenn ich weiß, das wichtige Instrument ist Isolation, damit ich niemanden mehr anstecke, ich brauche nicht auf einen Bescheid warten, dass ich zu Hause bleibe. Ich kann auch so zu Hause bleiben. Und das ist mal ganz wichtig. Wir können der Bundesregierung und allen anderen Autoritäten in diesem Land beweisen, wir werden das schaffen. Wir werden das auch schaffen, ohne dass du uns noch ein zweites Mal sozusagen einen Lockdown
erwartest. Letztlich ist es natürlich so, dass in allen Gesellschaften das, was eine Gesellschaft tut, wird in irgendeiner Weise von der Regierung vorgegeben, von der Staatsführung vorgegeben. Und das ist ein bisschen, erscheint mir in der Diskussion, zu sagen, es hängt von uns allen, es hängt von den einzelnen Individuen ab, es hängt von den Gesetzen ab und wie sie durchgesetzt werden. Aber Kurt Langbein zu der.
Na, ich werde gleich wieder für Aufregung sorgen, weil ich den Hinweis mir nicht verkneifen kann, zu sagen, na, schauen wir mal nach Schweden. Ja, die haben furchtbare Fehler gemacht am Anfang und haben daher sehr hohe Sterbeziffern gehabt, ganz ohne Lockdown, ausschließlich mit Empfehlungen an die Zivilgesellschaft, mit Kontaktreduktion. Das hat am Anfang nicht so funktioniert. Mittlerweile ist es so, dass bei denen überhaupt kein Anstieg da ist in den Infektionszahlen. Die haben es gelernt und die Bevölkerung durfte es lernen. Jetzt ist natürlich die skandinavische Sozietät ein bisschen anders gestrickt als die immer noch an sehr untertanen geistige österreichische Mentalität. Aber das zeigt, dass ein Überzeugungsprozess, ein Informationsprozess auch wirklich sinnvoll sein kann und Früchte tragen kann. Wir kennen ja die Infektionssituationen, die Cluster, unter denen die Voraussetzungen, unter denen das passiert. Das sind im Innenraum enge Situationen, oft mit Feuchtigkeit oder Kühle. Das sind, wo die Leute schreien müssen oder singen oder sich nur ganz lautstark miteinander unterhalten können. Da spielt Alkohol eine Rolle. Das sind die Feste, die irgendwo privat gefeiert werden. Die Leute haben halt Lust gehabt, jetzt irgendwie zu feiern. Ich glaube, es gab auch wirklich zu wenig Bewusstsein, dass da das Risiko steckt. Und das Bewusstsein kann nur mit einer Überzeugungsarbeit entstehen und nicht, indem man wieder eine Sperrstunde verkürzt, weil dann feiern die Leute halt woanders. Das kann jeder Verhaltenspsychologe erklären, dass das einfach der falsche Weg ist. Und wir sollten überzeugen und wir sollten auch das Bewusstsein schärfen, dass das ein langer Weg ist, den man wahrscheinlich im Marathonlauf auch gar nicht
unterstellt. Und wahrscheinlich wird man erst, wenn wirklich die Pandemie vorbei ist, in einem Jahr, zwei Jahren, wird man wirklich sehen, welche Staaten, welche Gesellschaften sind besser damit umgegangen als andere. Also Schweden ist jetzt auch, das stimmt, die Infektionszahlen sind niedrig, die Opferzahlen waren sehr hoch. Wer weiß, wie das in ein paar Wochen oder in
wir
ein paar
Monaten
das
alle nicht,
ja. Das ist. Das gibt einfach ganz unterschiedliche Situationen in den Gesellschaften, in Erdteilen, wo nicht ganz klar ist, was wo ist. Aber trotzdem, Schweden ist ein Beispiel, ist das Beispiel immer wieder auch in der Diskussion in Österreich angeführt worden. Also man könnte es so machen, ein vergleichbares Land wie Österreich, ungefähr gleich viel Einwohner, ein Sozialsystem, das vergleichbar ist. Wie sehen Sie das, Frau Dr. Schmidt?
Langbein recht geben, die Mentalität, die Population ist eine andere. Wir sind Mitteleuropäer und sind eben nicht Skandinavier. Die haben einfach eine ganz andere Tradition, auch als liberale Gesellschaft. Und ich habe weil ja ECDC, die Europäische Zentrale für Infektionskontrolle und Prävention, sitzt in Stockholm. Also ich habe auch persönlich viel Erfahrung mit Schweden machen können. Die sind anders, ja. Die sind auch anders in der sozialen Kompetenz dem Fremden gegenüber. Die bieten einem, der in einer öffentlichen Transportmittel sitzt und halt keine Maske hat, ihre eigene zweite an, ohne Vorwurf und sagen nicht, du trag eine Maske, weil ich trage gar keine. Der sagt, nein, hast du sie vergessen, ich biete dir meine an. Das ist der Unterschied. Bei uns habe ich Situationen erlebt, da werden die keine tragen, werden vernadert, der andere sagt, wieso muss ich das tragen?
Kommt die Polizei, wenn man keine Maske.
Genau. Also es ist schon eine unterschiedliche soziale Kompetenz. Okay, gut. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, um jetzt auch wiederum zu dieser Risikokommunikation, weil wir eben so wirklich akribisch mit den Behörden, und daher stehe ich auch hinter den Behörden, weil die sind ja die Leidtragenden im Sinne der zu geringen Ressourcenausstattung, aber die haben von Anfang an eben gemäß ihrer Expertise, wie beim Masernausbruch, wie beim Rüttelausbruch und so weiter, ihr Kontaktpersonen auffinden, Management durchgeführt. Deswegen haben wir, und das ist wirklich, das muss ich sagen, einer der wenigen Länder, die so viel Fälle Clusterstrukturen zuordnen konnten und daher auch über die Phase der Epidemie Kenntnisgewinn gehabt haben, wo sind denn in welcher Phase welche Settings maßgeblich für diese Ausbrüche? Und jetzt wissen wir.
Machen Sie doch Filme, die das zeigen, wie diese Cluster entstehen. Das ist total erhellend für die Leute. Warum gibt es nicht solche Informationsfilme? Warum wird immer vom Lockdown und vom Massensterben geredet?
Entschuldige, ich bin ja ganz ab. Die Ampel hat den Anspruch, und so wurde sie ja auch gegründet, dass sie auf Basis einer Expertenkommission, das ist ja immer der Anspruch, was daraus jetzt gemacht wurde, extern, ist was anderes. Das heißt, es sitzen hier Experten wie Infektionsepidemiologen, also in weiterer Folge auch Modellierer, Virologen, Mikrobiologen, Infektiologen, also die halt Stakeholders der Epidemie sind. Und wir bemühen uns anhand dieser wöchentlich identifizierten Ausbrüche, dass wir sagen, da haben wir einen Ausbruch bei der Hochzeit, da haben wir jetzt einen Ausbruch in der Bar, da haben wir den Ausbruch jetzt im Fitness, zu sehen, wo ist denn das Risikoverhalten, um zu verstehen. Und das kommunizieren wir. Und das sage ich, schau, die 20- bis 14-Jährigen haben ein erhöhtes Aufkommen, weil sie diesen Risikoverhalten frönen und auch dem.
Vielleicht war das die Ampel ein falsches Bild, weil man hat die Vorstellung, wenn eine Ampel rot ist, muss man stehen bleiben. Und bei unserer Corona-Ampel passiert gar nichts, wenn sie rot ist. Und das ist irgendwie, das gehört ein bisschen zu dem Glaubwürdigkeitsproblem.
Sie ist ja noch nicht rot.
Ja, aber nein, wenn sie rot werden, aber wenn sie
wenn sie orange ist, passiert nichts. Sie ist noch nicht rot und auch noch nicht tot.
Ja, ja. Gut, also das ist, aber jetzt ganz kurz, Herr Feutig, und dann habe ich noch eine Frage an den Kurt Langbein.
Ich wollte nur was zum Ausblick auch sagen. Und zu dem, also Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn es in einem oder in zwei Jahren, wenn das dann sozusagen der Schreck einmal vorbei ist, ich glaube auch, wir werden in einem Jahr oder in zwei Jahren vielleicht, wer weiß, wenn wir geimpft sind, alle womöglich da sitzen und werden zurückschauen auf den Winter 2020/21 und werden sehen, also jetzt bitte Sie das mir korrigieren, normalerweise an der Grippe sterben in Österreich zwischen 500 und 1500 Menschen in einer Saison. Und wenn heuer nur 50 Menschen in einer Saison sterben, ja, aber das so im Durchschnitt, das Konfidenzintervall halt entsprechend, wenn wir dann zurückschauen werden auf das Jahr 2020/21 und womöglich nur 50 Menschen an der Influenza gestorben sind, dann werden wir hoffentlich hier sitzen und uns überlegen, was hat dazu geführt? Und wäre es nicht auch wert, nicht jetzt Corona und Influenza zu vergleichen, indem man sagt, ja, Influenza ist ja viel schlimmer, sondern auch daran zu arbeiten, dieses Grundrauschen, das wir in Kauf genommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass so viele Menschen unnötigerweise an Influenza sterben, dass man da auch noch etwas dagegen
jetzt hat. Ein Passus da drin, ein Kapitel da drin, in dem Buch, das mich sehr interessiert hat und das in der Diskussion eigentlich wenig, der großen breiten Diskussion wenig diskutiert wurde, zum Zusammenhang zur Klimaveränderung. Also wie, Kurt Langbein, besteht offensichtlich ein Zusammenhang. Und das ist etwas, was wir, wenn wir sagen, wir interessieren uns jetzt überhaupt nur mehr für Virus und Greta Thunberg und Klima interessiert niemand mehr, wo man offensichtlich einen Kurzschluss macht. Wie ist dieser Zusammenhang?
Es gibt einen sehr großen Zusammenhang. Dazu muss man aber auch sagen, dass Viren ja ein elementarer Lebensbegleiter allen Lebens sind und 50% unserer DNA basieren ja auch auf Viren und wir haben in unseren Körper, wie alle anderen Lebewesen, 100-mal mehr Viren als eigene Körperzellen. Das funktioniert alles in einem Balance. Die Viren halten die Bakterien im Balance und so weiter. Also da gibt es ein extrem gewachsenes Wissen. Und die tun dann in der Regel nichts Böses, sondern manchmal sogar was sehr Nützliches, um es ganz verkürzt zu sagen. Und diese Balance haben wir begonnen, natürlich schon mit dem Beginn der Zivilisation zu stören, haben aber in den letzten 10, 20, 30 Jahren ganz massiv diese Schädigungen vorangetrieben.
Parallel zu den Klima.
Parallel zur Klimaschädigung. Wir haben die Artenvielfalt extrem reduziert. Die Zerstörung der Regenwälder bringen ganz viele Lebewesen, die dort mit ihren Viren in ihrer eigenen Community quasi gelebt haben, dazu, dass sie in die Nähe der Städte kommen, die ausufern. Und diese Fledermäuse zum Beispiel, wo auch dieses Virus herkommt, denen bleibt dann, den Viren in den Fledermäusen bleibt dann evolutionär sozusagen nicht für anders übrig, als irgendwohin überzuspringen, weil die sind ja weder gut und böse, die wollen sich nur einfach vermehren, wenn man ihnen Wollen unterstellt sozusagen. Und das ist die Quelle dieser Zoonosen und damit auch der Pandemien. Das ist seit 20 Jahren bekannt. Und die Warnungen gehen in die Richtung, und jeder dieser Virologen, die sich damit beschäftigen, sagt, es gibt eine vernünftige Form, Pandemievorbeugung zu betreiben, und die heißt One Health Strategie.
Das heißt,
wir müssen gleichermaßen die Gesundheit der Pflanzen, der Tiere und der Menschen einbeziehen in die Strategie, um solche Zoonosen einfach in der Wahrscheinlichkeit zu reduzieren. Und das sind Strategien, die man dort natürlich, wo das geschieht, vor allem anwenden muss, im globalen Süden und in den Regenwaldzonen. Und da könnten, das ist glücklicherweise ein wachsender Teil der Arbeit auch von Virologen, die da ganz intensiv tätig sind. Und das macht auch Hoffnung, dass die Häufigkeit von Pandemien wie dieser abnimmt.
Niki Popper.
Ich glaube, das ist vom Grundgedanken ein richtiger. Er ist jetzt nur sehr philosophisch schon. Ich würde ihn gerne versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Wo sieht man es denn jetzt nämlich schon? Ja. Das Ziel sollte sein, dass wir im Gleichgewicht mit unserer Umwelt und der Natur leben. Das meine ich jetzt nicht zynisch, sondern also, so verstehe ich das auch. Nur, da müssen wir ja hinkommen. Also die Realpolitik und auch ich jetzt als Mensch kann ja meinen Kindern nicht sagen, da sollte man hinkommen, sondern die fragen mich ja, was tun wir? Wir sehen das an Covid. Wir haben in Covid auf Basis der Clusteranalysen von der AGES zum Beispiel gesehen, plötzlich kamen die sozial prekär Beschäftigten. Ja, da haben wir gesehen, das ist eine Krankheit der Menschen, die in Situationen leben, die sie sich nicht ausgesucht haben. Und da ist die Antwort von jedem, na, dann müssen wir diese Verhältnisse lösen. Also das ist der erste Schritt, wo wir, glaube ich, das angehen müssen. Und wir versuchen das ja. Also es gibt jetzt eine Aktivität zum Beispiel, die der Thomas Stalinger ins Leben gerufen hat von der Präsidentschaftskanzlei, die nennt sich Covid-19 Future Operations. Und da wird versucht, Plattformen in Österreich jetzt einmal zu schaffen, wo wir uns auf Basis auch von den Erkenntnissen, die wir jetzt haben, wo sich Forscherinnen aus dem Sozial- und aus den Sozialwissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften, aus der Logistik, aus ganz vielen Bereichen vernetzen, um sich hier auszutauschen und zu überlegen, wie können wir als Forschung die Entscheidungsträger unterstützen. Und natürlich wäre das erstrebenswert. Ich glaube, da müssen wir nur dorthin kommen, was sind sozusagen die Schritte, die wir setzen können, und zwar wir alle als Bürgerinnen, als Forscherinnen, als Politikerinnen.
Die letzte Frage an die Infektionsepidemiologin. Müssen wir davon ausgehen, angesichts all dessen, was gesagt wurde, dass wir Pandemien, so wie jetzt ungefähr, wie sie in den letzten 100 Jahren es in Europa nicht gegeben hat, dass wir die in den nächsten Jahrzehnten doch immer wieder haben werden? Müssen wir davon ausgehen, dass wir diese Schutzmechanismen, über die wir jetzt diskutieren, dass die nicht in 3 Jahren oder 2 Jahren, wann auch immer Covid-19 entschärft ist, nicht aufgeben werden können, weil immer wieder solche Pandemien kommen?
Ja, solange wir als Mensch nicht genau diese natürliche Balance zwischen allen Lebewesen akzeptieren, wird der Mensch für sich immer derjenige sein, der solche Pandemien auslöst. Egal, ob das Vogelgrippe, spanische Grippe war. Es ist dann nun für sich der Mensch, der die Balance und auch die Barriere, ja, zwischen den unterschiedlichen Strukturen, Pflanze, Lebewesen und darüber Tier und dann die höchste evolutionstheoretische Stufe Mensch immer wieder durchbricht.
Das aber ist der das Mensch. Macht der Mensch schon seit 10.000 Jahren.
Macht
also
das seit 10.000 Jahren. Nein, nur wir haben,
viel
mehr,
geworden,
wir haben mehr Wissen, es eben
wahrscheinlich
zu
die nächsten 20 Jahre sind wahrscheinlich für die meisten 30, 40, 50 Jahre relevanter als die nächsten letzten 10.000.
Ja,
aber
SARS,
es hängt zusammen.
MERS,
es hängt zusammen.
Ja, aber das sind alles an und für sich. Und jetzt wieder SARS-CoV-2 als solches. Ja?
In Asien.
Genau, richtig.
Weit verbreitet.
Ja, aber das sind alles also Coronaviren, die ihren Ursprung, Zoonose bedeutet ja eigentlich nichts anderes. Und das ist schon die Perversion im Namen. Ursprünglich ist das Reservoir das Tier, ja? Also eher das Vertebratentier. Und wir Menschen machen einen Fehler, indem wir es zulassen, dass genau dieses biologische Agens, dieses ursprüngliche Virus, wo es ganz gut contained ist, weil sonst hätten wir ja eine Epidemie unter den Kamelen, also die können damit leben, überspringt. Und dann sucht sich dieses Virus immer oder das Bakterium den Host an, also den Wirt aus, evolutionstheoretisch, mit dem es noch weiterkommt, besser überleben kann.
Das war eine aktuelle Runde unter hochkompetenten Experten zum großen Thema dieses Herbstes, dem bösen Virus und was alles noch anrichten wird und wie wir uns gegen die negativen Folgen und Konsequenzen wehren können. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier am Tisch in der Falter-Redaktion. Im Falter gibt es jede Woche durchaus auch kontroverse Diskussionen, Analysen. Wenn Sie mitreden wollen, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Das kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.